Willkommen beim IONOS Cloud Partner Podcast, dem Podcast für alle, die die Cloud nicht nur nutzen, sondern gemeinsam gestalten wollen. Hier sprechen wir über Technologien, Partnerschaften und echte Lösungen. Ich bin Raffaela, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Marcel, schön, dass du da bist.
Hallo Raffaela.
Zum Thema Backup können wir heute ganz spontan einsteigen. Wir haben gerade ungefähr eine Stunde gesprochen und nichts hat aufgenommen. Weder das Meeting noch die Anlage. Wir waren schon bei dem Thema Single Point of Failure. Heute war ich es. Aber ist gar nicht schlimm. Wir starten nochmal rein. Schön, dass du da bist. Und schön, dass dir der Kuchen schmeckt.
Ja, wunderbar. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Das ist schön. Starten wir in die Folge direkt rein. Also in der ersten Folge mit Tim haben wir festgestellt, wer in die Cloud einsteigen will, kann mit dem Thema Backup anfangen. Das klingt vielleicht erstmal unintuitiv, aber es ist einer der klügsten ersten Schritte, die ein Unternehmen vornehmen kann. Warum? Weil Backup der Moment ist, in dem man sich zum ersten Mal wirklich fragt, was sind meine Daten wert, was darf ich verlieren und was nicht. Wer diese Fragen beantworten kann, hat die Grundlage für jede Cloud-Strategie gelegt. Heute spreche ich genau darüber mit Marcel, der mit dem Thema Backup-Technologie tagtäglich arbeitet und weiterdenkt. Marcel, du bist bei Acronis, einem der größten Backup-Hersteller weltweit, Strategic Partner Account Manager. Was beschäftigt dich gerade am meisten?
Ja, mich beschäftigt auch sehr viel momentan das Thema künstliche Intelligenz. Wir sind ja im Bereich Cyber Security unterwegs, wozu der Bereich Backup gehört, wo Backup ein wichtiger Bestandteil davon ist. Und auch bei uns macht natürlich diese Technologie basierend auf künstlicher Intelligenz nicht Halt. Angriffe werden immer ausgefeilter. Die Verbrecher nutzen künstliche Intelligenz, um ihre Angriffe zu verbessern. Und so müssen wir eben auch schauen, wie wir da mithalten können, wie wir unsere Technologien weiterentwickeln und wie wir da künstliche Intelligenz dafür nutzen können, um da eben Schritt zu halten und weiterhin dann unsere Kunden optimal zu schützen.
Ja, ich glaube, das Thema KI treibt uns alle gerade um. Da möchte ich später auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Fangen wir erstmal allgemein an. Warum ist Backup oft der erste Schritt in die Cloud, obwohl viele Unternehmen genau das zuletzt angehen?
Ja, du hast es schon angesprochen. Also letztendlich ist jeder Herr seiner Daten. Unternehmen leben von Daten und wenn ich mich mit einem Backup auseinandersetze, speziell auch mit einem Cloud-Backup, bin ich gezwungen, mir meine Daten anzugucken. Was für Daten habe ich? Was für Daten sind wichtig für mich? Diese dann gegebenenfalls auch zu kategorisieren in sehr wichtige, nicht so wichtige. Ich muss schauen, dass meine Daten immer verfügbar sind. Ich muss gucken, dass ich auf das zugreifen kann, was ich gerade brauche und nicht ewig suchen muss. Und so führt es eben dazu, dass wenn ich mich um eine Backup-Strategie kümmere, mich damit auseinandersetze, wie kann ich meine Daten optimal sichern, ich mich mit den Daten selber auseinandersetzen muss, was für Daten ich habe. Und ich lerne dadurch mein Unternehmen und meine Daten noch mal deutlich besser kennen, was mir dann eben auch in anderen Bereichen außerhalb vom Backup dann zunutze kommt.
Das heißt, verschiedene Daten haben verschiedenen Wert, würde ich jetzt mal so raushören. Ja. Da spielt dann das RTO und RPO rein. Würdest du uns das einmal erklären? Was ist das? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das sind zwei Begriffe aus dem Bereich Backup. Recovery Time Objective und Recovery Point Objective. Beim Recovery Time Objective geht es letztendlich darum, wie schnell kann ich in einem Desasterfall meine Systeme und meine Daten wieder zurückholen und letztendlich weiterarbeiten wie vor dem Desasterfall. Und da gibt es dann ja ganz unterschiedliche Recovery Time Objectives. Das legt letztendlich auch jeder Kunde dann selber fest. Und da kann es natürlich durchaus auch vorkommen, dass innerhalb eines Unternehmens, je nachdem, was für Daten, was für Systeme das sind, dass da ganz unterschiedliche Recovery Time Objectives definiert werden. Ein Beispiel, der Laptop eines Mitarbeiters, wenn der runterfällt und die Festplatte kaputt geht, dann kann der Mitarbeiter vielleicht auch mal 1-2 Tage darauf warten, bis er ein neues Gerät hat, mit dem er dann weiterarbeiten kann. Wenn ich aber einen Server habe, auf dem meine wichtigsten Daten liegen, meine wichtigsten Applikationen laufen und ich habe 300 Mitarbeiter, die letztendlich auf diesen Server angewiesen sind, mit diesem arbeiten, dann kann ich mir das nicht leisten, dass der ein, zwei Tage ausfällt, sondern muss ich sicherstellen, dass der in dem Desasterfall möglichst schnell wieder am Laufen ist, gegebenenfalls innerhalb von wenigen Minuten. Und das definiert eben ja jeder Betrieb, jedes Unternehmen für sich selber, was für Recovery Time Objectives er braucht. Und dementsprechend müssen dann die Backup-Strategien und Backup-Pläne dann angelegt und umgesetzt werden. Dann der zweite Punkt ist Recovery Point Objective, ist letztendlich auch etwas, das jeder selber definiert. Das bedeutet, wie viel Datenverlust ist für mich akzeptabel in einem Desasterfall. Also wenn ich jetzt heute, jetzt um die Zeit nachmittags einen Desasterfall habe, mein System geht kaputt oder habe einen anderen Ausfall, dann stelle ich wieder her aus einem Backup. Und wenn ich dann ein Backup von gestern Abend habe, dann kann ich das natürlich wieder herstellen, habe aber dann unter Umständen die Arbeit, die ich jetzt heute gemacht habe, dann verloren, weil ich natürlich nur den Zustand von gestern Abend wiederherstellen kann. Das mag auch für das eine oder andere System oder auch für die eine oder anderen Daten dann in Ordnung sein, ein Recovery Point Objective von einem Tag. Es gibt aber auch hier bestimmte Systeme, wo man sich das nicht leisten kann, beziehungsweise wo das unter Umständen sehr teuer ist, wo man dann eben sich Datenverluste von nur wenigen Minuten erlauben kann. Und auch hier dann muss die Backup-Strategie und die Backup-Pläne dann entsprechend so ausgestaltet sein, dass man diese selbst definierten RTOs und RPOs dann danach umsetzen kann.
Und jetzt gibt es noch Begriffe wie Backup, Archivierung und Disaster Recovery. Das hattest du schon genannt. Was ist der Unterschied und warum spielt er in der Praxis eine Rolle?
Ja, also Backup, Recovery, Disaster Recovery, das sind Bereiche und Stichworte, wo es hauptsächlich darum geht, möglichst schnell, möglichst aktuelle Daten wiederherzustellen, um das System, den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen. Also möglichst schnell aus einem Desasterfall rauszukommen. Das kann ein großer, ein kleiner Desasterfall sein. Kleiner Desasterfall, jemand hat eine Datei gelöscht, dann muss die wiederhergestellt werden in der möglichst aktuellen Version. Großer Desasterfall, ganzes System ist weg, aus welchem Grund auch immer, Ransomware, Naturkatastrophe, was auch immer. Und dann muss ich eben dieses System möglichst schnell zum Laufen bringen. Das heißt, beim Backup, Recovery, Disaster Recovery steht das im Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu, Archivierung, geht es eher um Langzeitaufbewahrung von Daten, auf die ich dann auch in der Regel nicht so oft zugreifen muss, sondern da geht es einfach darum, dass ich unter Umständen auch gesetzliche Anforderungen erfüllen muss, was Aufbewahrung von bestimmten Daten, Dateien anbelangt und diese dann eben länger aufbewahren muss. Da geht es nicht mehr so sehr darum, die schnell wiederherzustellen, sondern da geht es darum, die konsistent wiederherzustellen. Also das heißt unter anderem auch darum, nachweisen zu können, sicherstellen zu können, dass die Daten nicht verändert wurden, dass es immer noch die Originaldaten sind von meinetwegen vor 3 Jahren, als ich die ins Archiv gelegt habe. Und wenn ich die eben jetzt brauche, dass ich da die dort wieder rausholen kann und eben sicher bin, dass die noch gleich sind wie damals, als ich sie ins Archiv reingelegt habe. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Backup und Archivierung.
Im Ernstfall, damit sowas nicht eintritt oder man sich damit also nicht allzu viel Ärger einhandelt, gibt es die 3-2-1-Regel. Die ist weit bekannt, aber reicht die heute noch aus?
Ja, also 3-2-1-Regel nach wie vor eine wichtige Regel, stellt eine gute Basis dar. Da geht es ja darum, dass ich mindestens 3 Kopien meiner Daten vorhalte, also mindestens die Originaldaten plus 2 Backups, dann die Daten auf 2 unterschiedlichen Speichermedien bzw. auf 2 unterschiedlichen Speichern eben liegen habe. Und einer dieser Speicher sollte dann auch zwingend an einem anderen physischen Ort sein, also möglichst weit weg von den Originaldaten. Da geht es dann gerade um solche Desasterfälle wie Naturkatastrophen, wenn eben, keine Ahnung, das Haus abbrennt oder Hochwasser oder was auch immer, wo alles lokal dann eben einfach weg ist, dass man dann noch auf ein Backup zugreifen kann, das eben dann beispielsweise in der Cloud dann liegt und aus diesem dann eine Wiederherstellung durchführen kann. Das ist also diese klassische 3-2-1-Regel, die ist auch nach wie vor wichtig. Inzwischen ist es aber natürlich noch wichtiger, auch sicherzustellen, dass ich wiederherstellbares Backup habe und auch ein sauberes Backup, also dass meine Daten konsistent und sauber sind, wenn ich sie wiederherstellen kann. Das heißt also, ich muss Maßnahmen ergreifen, wie ich sicherstellen kann, dass meine Backups im Bedarfsfall dann auch wiederherstellbar sind. Also ich will ruhig schlafen können, ich will mich darauf verlassen können, dass wenn ich das Backup brauche, die Wiederherstellung brauche, dass ich das eben dann auch wiederherstellen kann. Und da gibt es eben verschiedene weitere Maßnahmen, um regelmäßig mich darum zu kümmern, dass die Backups zuverlässig wiederherstellbar sind. Also beispielsweise dann Backup-Validierung und so weiter. Deswegen werden diese Bereiche inzwischen auch dass er sehr, sehr intensiv dann behandelt und eben weg von dieser reinen 3-2-1-Regel dann. Also es ist praktisch eine Erweiterung dieser 3-2-1-Regel dann.
Mhm. Was sind weitere Konzepte rund um das Thema Backup, die wichtig sind, aber auf die kaum jemand achtet?
Also wie gesagt, also früher habe ich es öfters einmal erlebt, dass dann auch Kunden oder Partner angerufen haben und überrascht waren, dass das Backup nicht wiederhergestellt werden konnte, weil man es einmal irgendwann angeschaltet hat, das Backup, und dann einfach laufen gelassen hat und sich dann nicht mehr darum gekümmert hat, in der Hoffnung, dass ja, wird schon klappen, wenn man es dann braucht. Und dann war eben der Fall dann da, dass man es gebraucht hat, und dann hat es eben nicht funktioniert. Also Backup muss natürlich möglichst im Hintergrund laufen. Ich will möglichst wenig Aufwand damit haben. Auf der anderen Seite muss ich eben heutzutage wirklich mich regelmäßig trotzdem um das Backup kümmern, um einfach sicherzustellen, dass ich im Bedarfsfall eben dann auch ein Backup zuverlässig, konsistent und sauber wiederherstellen kann. Das heißt, wenn ich mal eine Backup-Strategie erarbeitet habe, Backup-Pläne, dann geht es an die Umsetzung, und da muss ich da eben auch regelmäßig schauen, dass ich da immer auf dem aktuellen Stand bin, muss prüfen, dass die Backups wiederherstellbar sind, Validierungen durchführen, um eben hier sicherzustellen, dass ich ruhig schlafen kann. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass ich da mir keine Sorgen machen muss und ich eben weiß, dass wenn ein Desaster jeglicher Art eintritt, ich habe einen Plan, ich weiß, was zu tun ist und kann es dann entsprechend angehen, um aus so einer misslichen Situation dann möglichst schnell wieder rauszukommen.
Da sagst du was mit dem ruhig schlafen. Ich habe neulich in einem Vortrag gehört, dass ziemlich viele Leute gar nicht wissen, was im Ernstfall zu tun ist. Dass im Unternehmen eine Art Panik ausbricht. Genau, also im Ernstfall, man nicht so richtig weiß, wie man da die Ruhe bewahrt. Habt ihr da eine Idee, ein System oder irgendwas, was du jetzt jemandem mitgeben würdest, um ruhig zu schlafen, beziehungsweise dann im Ernstfall die Ruhe zu bewahren?
Ja, also wir hatten es eingangs auch schon kurz angesprochen. Es ist wichtig, eine Backup-Strategie, einen Backup-Plan eben im Vorfeld zu erstellen, sich damit auseinanderzusetzen. Da muss man auch ein bisschen Zeit investieren, um zu gucken, okay, was für Daten habe ich, was für Systeme habe ich, wie wichtig sind mir die. Ich muss diese RPO, RTOs festlegen und basierend darauf eben dann einen Backup-Plan erstellen, der nicht einmal erstellt wird und dann ist er da, sondern der dann eben auch gelebt werden muss. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man das unter Umständen dann auch nicht alleine macht als Unternehmen oder als Geschäftsführer, sondern dass man sich da dann entsprechende Experten mit dazu nimmt, die das schon öfters gemacht haben, auch für unterschiedliche Unternehmen. Jedes Unternehmen ist ein bisschen anders. Das heißt, die Backup-Pläne, Backup-Strategien sehen immer auch ein bisschen anders aus. Also es ist nicht immer gleich, und man kann auch nicht sagen, dass das nur der eine Weg der richtige ist, sondern es gibt da sehr viele unterschiedliche Wege. Und deswegen ist es wichtig, dass man jedes Unternehmen, jedes Einsatzszenario genau analysiert und da ein bisschen Zeit und Hirnschmalz reinsteckt, um da eben eine ordentliche Strategie, einen ordentlichen Plan zu entwickeln, den dann umzusetzen und dann eben, ja, wie gesagt, ruhig schlafen zu können.
Und auch im Ernstfall die Ruhe zu bewahren.
Dann. Und dann die, natürlich, genau, dann kann ich die Ruhe bewahren, wenn dann der Ernstfall da ist, dann weiß ich, was zu tun ist. Es muss natürlich entsprechend dokumentiert sein. Dann weiß ich, wer sind meine Ansprechpartner, wen muss ich hinzuziehen, was ist als Erstmaßnahme dann zu tun und so weiter. Und natürlich, wenn ein Desasterfall eintritt, ist es immer eine neue Situation, es ist immer ein bisschen stressig. Wenn ich aber weiß, ich habe einen Plan, ich habe entsprechende Ansprechpartner, ich habe entsprechende Leute, mit denen ich dann zusammenarbeite, um das zu beheben, dann geht es alles deutlich einfacher, als wenn ich keinen Plan habe, was dann dazu führt, dass ja ich noch aufgeregter werde dann.
Das ist eine perfekte Überleitung zur Praxis. Stellen wir uns mal vor, ich bin IT-Verantwortlicher eines Unternehmens mit ca. 80 Mitarbeitern ohne strukturiertes Backup. Ich gehe zu einer gängigen Suchmaschine und suche nach dem Thema oder nach den Schlagwörtern Backup Cloud und komme auf mindestens 50 Millionen Treffer. Ich stehe also vor einer Flut an Informationen, Angeboten und Begriffen. Wo fange ich denn da am besten an?
Ja, also man kann natürlich das durchaus machen, sich da mal versuchen, gegebenenfalls auch mit KI, sich ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, vielleicht auch die eine oder andere Begrifflichkeit, die man noch nicht kennt, sich da anzuschauen und versuchen zu verstehen, was das genau bedeutet. Ich empfehle aber, da dann relativ bald sich auch dann an jemanden zu wenden, der sich damit ein bisschen auskennt. Also an einen IT-Dienstleister, an einen Partner, an einen Hersteller, mit dem man dann gemeinsam dieses Thema angeht, der da schon Erfahrung hat, der das schon von anderen Umgebungen weiß, wie es funktioniert, was ist wichtig und so weiter, und dadurch eben dann auch schneller vorankommt, wie wenn man da jetzt im stillen Kämmerlein alleine für sich versucht, da was zu entwickeln. Also klar, für einen ersten Überblick und vielleicht auch im Verlauf kann man solche Online-Tools natürlich dann nutzen, aber man sollte sich, wie gesagt, aus meiner Sicht da nochmal einen Experten mit dazu holen, mit dem man dann gemeinsam einen individuellen Plan für das Unternehmen dann erarbeitet.
Und was wäre für dich so eine Faustregel? Ab wann würdest du das persönliche Gespräch suchen mit einem Partner, Anbieter oder Berater?
Ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel Vorwissen vielleicht schon da ist. Also Backup ist ja nichts Neues, generell Cybersecurity ist nichts Neues. Jeder hat da so ein bisschen vielleicht auch schon mal was mit zu tun gehabt. Und je nachdem, wie viel Vorwissen da schon da ist, kommt es eben drauf an. Generell würde ich sagen, lieber früher als später, wenn man da ewig selber macht und tut, verliert man unter Umständen viel Zeit. Und ja, lieber frühzeitig sich mit einem Partner zusammentun und da eben entsprechende Unterstützung da dann sich holen.
Wir haben ja auch viele Partner bei uns im Netzwerk, die da unterstützen können.
Absolut.
Einfach mal schauen.
Absolut. Also es gibt sehr, sehr viele gute IT-Dienstleister in Deutschland. Letztendlich, ihr gehört natürlich da auch dazu und könnt da ebenfalls unterstützen. Wir als Hersteller unterstützen natürlich auch, sodass da also jeder Kunde die Möglichkeit hat, sich das, was er benötigt, um so eine Strategie und so einen Plan zu erstellen, dann auch zu holen und zu bekommen.
Kommen wir mal auf das Thema Datensouveränität. Warum macht es denn jetzt tatsächlich einen Unterschied, wo ich meine Backup-Daten zu liegen habe?
Also wie vorhin angesprochen, jeder ist letztendlich Herr seiner Daten, ist für diese Daten auch verantwortlich, ist dafür verantwortlich, dass die verfügbar sind, dass die nicht verloren gehen und vor allem auch, dass die nicht irgendwie in falsche Hände geraten. Darüber hinaus gibt es natürlich dann in diesem Bereich auch gesetzliche Regelungen und Anforderungen. Ich denke jetzt hier beispielsweise an die DSGVO, dass man eben sicherstellen muss, dass in dem Fall sind es personenbezogene Daten, nicht in unberechtigte Hände sozusagen geraten. Und so muss man eben sicherstellen, dass seine Daten nicht irgendwo hin verschwinden, wo man vielleicht gar nicht weiß, was dann damit passiert. Das heißt, es gibt natürlich Backup-Speicherorte in der Cloud und speziell im Bereich Backup muss man dann eben auch gucken, wo liegen denn die Daten tatsächlich? Also liegen die im Land innerhalb von Deutschland, liegen die innerhalb von der EU, werden die vielleicht dann vom Anbieter noch irgendwo anders hin repliziert in ein zweites Datacenter, wo steht dann unter Umständen dieses Datacenter? Die Anbieter, unterliegen die dem deutschen Gesetz, sind es deutsche Unternehmen, sind es eventuell Unternehmen aus dem Ausland, was für Regelungen gelten dort und so weiter. Und von daher ist es sinnvoll zu gucken, okay, wo liegen die Daten, mit was für einem Unternehmen arbeite ich hier zusammen? Und wenn ich auf der sicheren Seite sein will, macht es natürlich Sinn, beides, sowohl das Unternehmen als auch die Daten hier in Deutschland auszuwählen, dass eben die Daten das Land nicht verlassen oder zumindest eben die EU nicht verlassen und ich da eben dann auch gegebenenfalls mit Anbietern zusammenarbeite, die dort ansässig sind und nicht irgendwelchen anderen Regierungen rechenschaftsschuldig sind.
Das kreiert gerade das Bild in meinem Kopf. Früher die Goldschürfer. Ja? Es gibt ja dieses Zitat, die Daten sind das Gold der Neuzeit oder der heutigen Zeit. Man würde sein Gold ja auch nicht irgendjemandem geben, richtig?
Absolut, genau. Also die Daten müssen sicher sein. Man muss wissen, wo sie sind. Man muss sicherstellen, dass nur Berechtigte darauf zugreifen können. Ja, und von daher macht es Sinn, sich da entsprechende Partner dann zu suchen und auszuwählen.
Genau, in der Analogie kann ich direkt die nächste Frage stellen, nämlich mein Gold würde ich auch wegschließen, ne? Und ich lese immer wieder von Verschlüsselung beim Backup. Was ist da der Standard und was ist Best Practice? Und wer hält eigentlich den Schlüssel?
Ja, also wie gesagt, man muss sicherstellen, dass keine unberechtigten Zugriff auf die Daten bekommen. Beim Backup ist ja so, das Backup ist ja, wenn man mit einer Backup-Lösung arbeitet, werden ja die Daten nicht einfach kopiert und von einem Ort an den anderen verschoben, sondern im Zuge des Backups wird wie so ein Container erstellt, so ein Backup-Archiv, wo dann die Daten und das Backup sozusagen dann drin sind. Und um dann die Wiederherstellung durchzuführen, muss man eben in diesen Container rein und dann werden die Daten wieder rausgeholt für die Wiederherstellung. Und dieses Archiv, diesen Container, den muss man entsprechend schützen, dass da niemand Unberechtigtes reingehen kann und sich Sachen rausholen kann. Also meinetwegen auch, wenn man auf eine USB-Festplatte, gibt es teilweise auch, wird ein Backup abgelegt. Und da ist das Backup-Archiv dann drauf. Und wenn das eben nicht geschützt ist, Man kann im Prinzip jeder, der Zugriff auf diese USB-Festplatte hat, könnte da in die Daten reingehen, sich Sachen rausholen. Und von daher muss man sicherstellen, dass diese Archive geschützt sind, dass da keine unberechtigten Zugriff erhalten, wie auch immer. Von daher kann man und sollte man, egal wo man das Backup ablegt, ob es lokal Backup ist oder ein Backup in die Cloud, dieses Archiv entsprechend verschlüsseln. Da gibt es entsprechende Verschlüsselungsalgorithmen. Dann wird es eben damit verschlüsselt. Man erstellt ein Passwort. Und wichtig ist, dass man eben dann dieses Passwort nicht verliert, sondern es an einem sicheren Ort dann eben hat. Denn das muss natürlich so aufgebaut sein, dass dieses Passwort nicht wiederhergestellt werden kann aus Sicherheitsgründen. Und da ist eben wichtig, dass ich dann dieses Passwort nicht verliere, weil wenn ich es verliere, dann kann ich auch das Backup wegschmeißen. Aber das ist natürlich dann unter Sicherheitsaspekten wichtig und auch richtig, damit da eben niemand Unbefugtes drauf Zugriff bekommen kann.
Genau, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass dann manchmal so ein Passwort auch verloren gegangen ist und dann das Backup nicht mehr zurückzuholen war.
Ne? Genau, also auch diese Fälle hatten wir schon und hatte ich auch schon, dass eben Kunden oder Partner dann auf Backups nicht mehr zugreifen konnten, weil eben der Schlüssel weg ist und dann eben gefragt haben, ja, gibt es da keine Möglichkeit, das Passwort irgendwie zurückzusetzen? Und da müssen wir leider sagen, sorry, das Passwort, das muss so sein, dass eben das entsprechend sicher ist und wenn das Passwort weg ist, dann, wie gesagt, dann kann ich das Backup dann auch wegschmeißen.
Da deswegen, könnte man doch auch die 3-2-1-Regel
genau, anwenden, oder? Genau, die 3-2-1-Regel ist da natürlich auch wichtig. Da kann man das unter dem Aspekt dann wiederum lösen und diesen Single Point of Failure vermeiden, dass ich eben dann auch die unterschiedlichen Backups an unterschiedlichen Orten dann gegebenenfalls mit einem anderen Passwort dann versehe und da eben auch dann sicherstelle, dass ich jederzeit dann eben auch eine Wiederherstellung durchführen kann für den Fall der Fälle.
Was ist das super spannend, ne? Also wenn man sich mal wirklich in diese Thematik reindenkt, was es da alles zu beachten gibt. Wir sprechen auch unter Umständen von Immutable Backups. Was steckt da dahinter und warum werden sie so viel diskutiert?
Ja, also ich hatte es vorhin angesprochen, wichtig ist, dass man eine zuverlässige Wiederherstellung hat und dass man in jeder Situation auf seine Daten zugreifen kann, die man braucht. Und was man halt in der Vergangenheit dann dadurch gesehen hat, ist, dass natürlich beispielsweise die Angreifer als erstes Ziel die Backups ausgemacht haben. Also es passiert eine Attacke, ein Hacker kommt aufs System oder pflanzt irgendeine Malware auf das System. Die agiert dann erst einmal im Hintergrund und versucht sich erst einmal auf dem System in der Umgebung umzuschauen und versucht dann die Backups zu finden und diese dann unbrauchbar zu machen, bevor die eigentliche Attacke dann passiert und dann die Daten verschlüsselt werden. Also die Backups sind Ziel von Angriffen, um eben zu verhindern, dass ein Kunde aus dem Desaster möglichst schnell wieder rauskommt. Und deswegen sah man das eben in der Vergangenheit, dass da dann auch Backups gelöscht wurden, Backups unbrauchbar gemacht wurden von diesen Angreifern. Ein anderes Beispiel ist, dass unter Umständen ein unzufriedener Mitarbeiter gab es auch schon, dass der dann angefangen hat, Backups zu löschen, um dem Unternehmen dann zu schaden. Oder, was auch schon passiert ist, dass versehentlich Backups gelöscht wurden. Man das vielleicht gar nicht gleich gemerkt hat, weil man irgendeine Anpassung am Backup-Plan gemacht hat, an den Aufbewahrungsregeln und da was falsch konfiguriert hat, was dann dazu geführt hat, dass die Backups viel schneller gelöscht werden, als man das eigentlich möchte. Und da gibt es eben dann verschiedene Sicherheitsmechanismen unter dem Stichwort Immutability. Beispielsweise eben dann die Möglichkeit zu sagen, dass selbst wenn Backups, ich sage mal, über die Verwaltungsoberfläche jetzt gelöscht werden, dass die eben in Wirklichkeit nicht gelöscht werden, sondern eben noch für einen gewissen Zeitraum eben aufbewahrt werden, um solche Fälle eben zu vermeiden, dass man da überrascht wird und plötzlich die Backups weg sind und ich nichts mehr habe, um wiederherzustellen. Das heißt, die Backups werden dann eben nicht gelöscht, sondern sind im Hintergrund noch da und stehen für Wiederherstellungen zur Verfügung. Das heißt, man definiert hier natürlich dann auch, wie lange man die dann noch aufbewahren möchte und entsprechend werden die dann eben mehrere Wochen oder auch je nachdem, wie lange man das eben einstellt, nachdem sie eigentlich gelöscht wurden, nach wie vor dann noch aufbewahrt und sind dann eben für Wiederherstellung dann verfügbar, um auch diesen Fall abzudecken und da Sicherheit zu schaffen.
Das klingt für mich aber ganz plausibel. Warum wird das diskutiert?
Naja, weil es natürlich auch wieder mit einem gewissen zusätzlichen Aufwand verbunden ist. Also in dem Fall, was ich jetzt beschrieben habe, in diesem Beispiel, wird natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz benötigt, weil ich meine Backups eben ein bisschen länger aufbewahre, als ich es eigentlich konfiguriert habe, sodass, wenn die dann gelöscht werden, die eben nicht gelöscht werden, sondern eben noch länger dann da sind, was dann dazu führt, dass natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz benötigt wird, was aber in der Regel durch andere Mechanismen wie beispielsweise Deduplizierung oder auch inkrementelle Backups dann im Rahmen gehalten werden kann und so eben auch auf die Art und Weise sichergestellt wird, dass ich da jetzt nicht ein immenses Wachstum habe, was Backup-Speicherplatzbedarf anbelangt.
Okay. Acronis Cyber Protect Cloud bietet neben dem Basis-Backup auch Advanced Security und Advanced Management an. Was steckt dahinter und für wen ist das relevant?
Ja, letztendlich ist es für alle relevant. Backup ist ja nur ein Teil der Cybersecurity. Meistens geht es ja bei den Kunden auch nicht nur um Backup- und Recovery-Pläne, sondern um Business Continuity. Und im Bereich Cybersecurity sind da verschiedene Bereiche natürlich zu bedenken, abzudecken, Pläne zu erarbeiten. Klassisch gibt es drei Säulen der Cybersecurity, die eigentlich jeder haben sollte und um die sich jeder kümmern sollte, egal ob Unternehmen oder auch Privatpersonen. Backup als letzte Verteidigungslinie, wenn der Desasterfall da ist, dass ich eine Wiederherstellung machen kann. Dann aber natürlich auch Endpoint Security, also Antivirus, Anti-Malware, um zu verhindern, dass ich jeden Tag irgendwie eine Wiederherstellung machen muss, weil ich jeden Tag eine Ransomware auf der Platte oder auf dem System dann habe. Das heißt, Antivirus, Anti-Malware, um Ransomware oder andere Malware zu stoppen, bevor sie einen Schaden anrichten können. Also klassische Endpoint Security, da gibt es auch sehr, sehr viele Lösungen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist der Bereich Endgeräte-Management. Da spielt unter anderem der Bereich Schwachstellenanalyse mit rein. Ich will natürlich verhindern, dass meine Schwachstellen möglichst alle schnell geschlossen werden. Schwachstellen gibt es immer wieder. Das lässt sich nicht verhindern. Und die Angreifer sind natürlich auch ständig auf der Suche nach neuen Schwachstellen, die noch keiner kennt, um diese dann entsprechend auszunutzen. Genauso sind aber dann die Guten, sind natürlich auch auf der Suche nach diesen Schwachstellen, um die eben vor den bösen Akteuren zu finden, um diese dann auch möglichst rasch zu schließen. Und deswegen ist es wichtig, dass man seine Systeme möglichst aktuell hält, indem man kontrolliert, gibt es irgendwelche Schwachstellen, gibt es dafür entsprechende Lösungen, Patches, um die dann zu installieren. Das sind dann diese drei Bereiche. Backup, Endpoint Security und im Vorfeld eben Schwachstellenanalyse, damit möglichst wenig reinkommt durch diese Schwachstellen. Und das Schöne hier an der Lösung ist, dass ich eben alle drei in einer Lösung integriert zusammen habe, dass die miteinander arbeiten und dass ich mich da nicht um 5, 6 unterschiedliche Tools dann kümmern muss, sondern mit einem überschaubaren Aufwand eben mehrere Bereiche, was Cybersecurity anbelangt, dann abdecken kann. Und ich beispielsweise dann meine Backups nach Malware scannen lassen kann, ich sicherstellen kann, dass ich ein sauberes System wiederherstelle, ohne dass ich hier mit zig verschiedenen Lösungen arbeiten muss, sondern eben das alles über eine Lösung dann integriert habe.
Direct Backup to Cloud. Was bedeutet das konkret und wie spielt das mit dem IONOS Cloud Object Storage zusammen?
Da kommen wir wieder zur 3-2-1-Regel. Also diese 3-2-1-Regel als Guideline, mindestens 3 Kopien. Die wird natürlich häufig in der Praxis deutlich erweitert. Also da werden häufig mehr als 2 Backups gemacht. Ich kann mich an den Fall erinnern. Vor einigen Jahren hat mir das ein Partner erklärt, wie die Backup-Strategie bei einem bestimmten Kunden aussah. Wie gesagt, jeder Kunde ist ein bisschen anders. Bei jedem Kunden brauchen wir ein bisschen eine andere Strategie. Und da war es eben so, der hatte eine relativ schlechte Internetanbindung und musste somit dann eben mit lokalen Backups arbeiten. Und dann wurden eben am Standort des Kunden auf dem Gelände möglichst weit weg voneinander mehrere lokale Netzwerkspeicher eben verteilt, standen da 4, 5 da, um eben dort Backups abzulegen. Und dann ist tatsächlich dieser Desasterfall dann irgendwann auch mal eingetreten, da hat es gebrannt und dann waren wir froh, dass irgendwo im Eck in irgendeinem Nebengebäude noch so ein auch schon halb verkohltes Nass stand und da aber damit nur noch eine Wiederherstellung gemacht werden konnte. Was ich damit sagen will, Backups, auch wenn man in die Cloud sichert, kann es sinnvoll sein, da mehrere Cloud-Speicher anzusprechen. Auch hier kommt dann wieder ein bisschen dieser Punkt ins Spiel zwischen Kosten und Nutzen. Backup, Disaster Recovery, da brauche ich Backups, die möglichst schnell, möglichst komplett wiederhergestellt werden können, auch komplette Systeme, die brauche ich gegebenenfalls an einem hochperformanten Cloud-Speicherort, der dann auch preislich vielleicht ein bisschen höher liegt. Und dann gibt es aber vielleicht auch Backup, die ich länger aufbewahre, meinetwegen Jahres-Backups oder ähnliches, auf die ich aber nicht so oft zugreifen muss. Also, und wenn, dann ist es meistens so, dass ich nicht ganze Systeme wiederherstelle, sondern vielleicht aus einem älteren Backup irgendeine einzelne Datei wieder rausholen muss, wo es dann auch von der Geschwindigkeit und von der Datenmenge jetzt nicht so schnell gehen muss. Und dafür ist dann unter Umständen ein günstigerer Speicher das Richtige. Und genau da kommt dieser Object Storage von IONOS ins Spiel, den ich hier eben einbinden kann und meine Backup zusätzlich zum Standard Cloud Speicher eben noch in diesen Object Storage ablege, um die dort gegebenenfalls länger aufzubewahren und auch größere Backup-Mengen dort zu einem günstigen Preis dann eben vorhalten kann und bei Bedarf dann eben daraus wiederherstellen kann.
Du hattest eingangs gesagt, dass KI künstliche Intelligenz dich gerade stark beschäftigt. KI verändert, wie du ja auch schon sagtest, die Angriffsfläche. Was siehst du bei Acronis konkret? Was ist neu? Was wird unterschätzt?
Also wie gesagt, KI wird auf verschiedenen Ebenen momentan entwickelt, sich angeschaut, Unternehmen gucken, wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um meine Wettbewerbssituation zu verbessern, beziehungsweise um nicht den Anschluss zu verlieren. Die Angreifer versuchen natürlich auch zu schauen, wie können wir KI nutzen, um unsere Angriffe zu verbessern. Einfachste Beispiel ist, ihr kennt es, man hat irgendwelche Spam-E-Mails, Phishing-E-Mails, die versuchen einem vorzugaukeln, man müsse irgendwas machen mit seinem Bankkonto, irgendwelche Daten eingeben. Vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren waren die noch relativ einfach zu erkennen. Inzwischen werden die auch immer ausgefeilter. Also sind nur noch wenig Rechtschreibfehler, nur noch wenig Grammatikfehler oder gar keine eigentlich mehr da drin. Und so wird eben geschaut, wie können wir KI da nutzen, um die Angriffe zu verfeinern. Genauso müssen wir natürlich schauen, wie können wir KI nutzen, um Angriffe besser zu erkennen und frühzeitig zu stoppen und zu verhindern, dass überhaupt erst eine Attacke erfolgreich ist und aufs System kommt oder einen Schaden dann anrichtet. Und dahingehend arbeiten wir auch entsprechend mit unseren Lösungen, um da eben mithalten zu können und eben immer einen Schritt voraus zu sein, um solche Attacken dann zu stoppen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr auch die KI nutzt, um Anomalien im Backup-Prozess zu detektieren oder, wie du sagtest, laufende Angriffe zu erkennen, aber offensichtlich dann klar.
Ja, also KI kommt bei uns auf verschiedenen Ebenen zum Einsatz. Zum einen hilft uns KI, unsere Lösungen schneller weiterzuentwickeln. Also die Produktentwicklung profitiert von künstlicher Intelligenz, um neue Funktionen, neue Technologien schneller zu entwickeln. Genauso ist aber natürlich die KI oder KI-Modelle, sage ich jetzt mal, in unseren Lösungen enthalten, um eben solche Angriffe noch früher zu erkennen, beziehungsweise verdächtige Dinge noch früher zu erkennen. Das geht dann aber auch noch einen Schritt weiter. Es kommt KI auch bei uns dann zum Einsatz, um den Kunden das Leben ein bisschen zu erleichtern. Also um mit bestimmten Ereignissen, die vielleicht auch sehr technisch sind oder bestimmten Meldungen aus dem Produkt, pass auf, da ist jetzt das und das und das und das passiert, das vielleicht in eine Sprache zu übersetzen, die auch ein Kunde oder ein Techniker von einem Kunden, der jetzt nicht tagtäglich mit irgendwelchen Ransomware-Attacken zu tun hat, dann auch versteht und dann weiß, was da jetzt genau passiert ist, was gemacht werden muss. Auch da kommt künstliche Intelligenz inzwischen zum Einsatz.
Spannend. Jetzt habe ich die Kategorie in meinem schönen Skript hier aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt stelle ich dir ein paar Fragen, die so ein bisschen spicy sein sollen. Schauen wir mal, wie du sie empfindest. Was ist das häufigste Missverständnis, das dir bei Kunden begegnet? Also was glauben Kunden oder Unternehmen über ihr Backup, das in der Praxis so nicht stimmt?
Ja, also ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Also Backup alleine reicht nicht aus. Backup einmal einrichten und dann laufen lassen, ohne zu überwachen, ist sehr riskant. Und das ist teilweise aus meiner Sicht noch so ein bisschen, was noch Nachholbedarf wo Nachholbedarf da ist, dass man eben das Backup nicht einmal einrichtet und laufen lässt, sondern dass man es eben regelmäßig kontrolliert, möglichst automatisiert. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eben da auch im Bereich Backup immer auf aktuellen Stand zu sein. Und darüber hinaus den Bereich Backup dann eben auch mit den anderen Security-Bereichen integriert und ein Gesamtkonzept dann auch arbeitet. Und nicht nur hier haben wir Backup und hier haben wir Endpoint-Security und hier haben wir, was weiß ich, Schwachstellenanalyse. Und man muss schauen, okay, dass die Bereiche auch zusammenarbeiten und dass die integriert miteinander laufen. Und das ist so das Häufigste, was ich sehe, dass man sagt, hier ist das Backup und es läuft halt und da haben wir die anderen Sachen. Das ist so das Häufigste, was ich sehe.
Also nicht Checklisten abgearbeitet, sondern so ein Multitouch, ganzheitliches Konzept erarbeiten ist.
Ja, also Checklisten gehören da natürlich unter Umständen auch dazu in so eine Backup-Strategie oder in so ein Security-Konzept. Natürlich dann auch entsprechend dokumentiert, weil im Desasterfall will man dann auch nicht den Stress haben und alles aus dem Hinterköpfchen sich herholen müssen, sondern muss es entsprechend dokumentiert sein. Aber diese Bereiche sollten eben ganzheitlich gesehen werden und man hat hier nicht separate Bereiche mit Backup und Endpoint-Security, sondern es spielt alles letztendlich in ein Security-Konzept damit rein.
Du sagtest gerade Disaster Case. Wir hatten es vorhin schon mal, Ruhe im Ernstfall bewahren. Wie realistisch ist denn das tatsächlich? Wissen die meisten Unternehmen wirklich, was zu tun ist? Also Stand jetzt, was ist deine Einschätzung?
Also ein Großteil, denke ich, weiß es. Es gibt aber nach wie vor natürlich da noch Verbesserungsbedarf. Und egal welcher Desasterfall dann da ist, vor allem bei den größeren Desasterfällen, natürlich ergibt sich dadurch natürlich erst einmal Unruhe. Also da dann komplett ruhig zu bleiben, ist natürlich schwierig. Was einem aber hilft, ruhig zu bleiben oder ruhiger zu bleiben und Panik zu vermeiden, ist, wenn man eben einen Plan hat, der dann auch dokumentiert ist, wo man weiß, okay, es ist das und das zu tun. Ich muss hier und hier diese Personen kontaktieren, die mich unterstützen können. Entsprechend dokumentiert mit Kontaktdaten und so weiter. Und dann weiß ich eben im Ernstfall, was zu tun ist, beziehungsweise kann nachschauen und kann diese Dinge dann durchgehen. Was eben dazu beiträgt, dass man ein bisschen ruhiger bleibt und nicht komplett in Panik verfällt.
Und was sollte jedes Unternehmen konkret vorbereiten, bevor es zu einem Angriff kommt? Also was tut man in den ersten 60 Minuten danach?
Ja, also wie gesagt, im Idealfall arbeitet man diesen Plan ab. Man zieht den Experten oder die Experten hinzu, mit denen man gegebenenfalls auch das ganze Konzept erstellt hat und geht dann die Punkte durch, die nach der initialen Analyse von diesen dann auch entsprechend definiert werden, was zu tun ist. Es können unterschiedliche Dinge sein, je nachdem, was von Desasterfall, was von Angriff passiert ist. Aber wenn eben alles dokumentiert ist und ich dann die Personen, die ich da involviert habe und im Plan mit drin habe, dann mit reinnehme, dann kann man eben das entsprechend abarbeiten und gucken, was ist genau zu tun und das dann entsprechend umsetzen.
Was würdest du sagen, sind die stärksten Kernkompetenzen von Acronis? Also die Momente, in denen Acronis klar vorne liegt.
Ja, ruhiger Schlaf. Sorgt für ruhigen Schlaf. Also diese Aussage hatte ich gleich am Anfang, als ich vor 15 Jahren bei Acronis angefangen habe. War vorher auch in einem anderen Security-Bereich tätig, kam dann in diesen Bereich Backup und ich mich dann mit ein paar unterhalten habe und danach nach dem Mehrwert gefragt habe, was die Acronis-Technologie da bietet, ist genau das. Diejenigen, die verantwortlich sind für die Daten, deren Verfügbarkeit, können entsprechend ruhig schlafen, weil sie wissen, dass im Fall der Fälle ich aus einem Desasterfall, ob groß oder klein, relativ schnell und zuverlässig wieder rauskomme, weil ich entsprechend wiederherstellen kann und den Betrieb wieder zurückbringen kann und weiterarbeiten kann, wie es vorher war.
Das klingt nach einem richtig schönen Versprechen. Also ein ruhiger Schlaf sollte jedem Jahr was wert sein.
Absolut.
Gibt es denn Branchen oder Unternehmensgrößen, bei denen Backup systematisch unterschätzt wird?
Ist schwer zu sagen. Also natürlich, wie ich vorhin angesprochen habe, eine Backup-Strategie ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, also mit einer gewissen Arbeit, aber auch mit einer gewissen, ich sage es mal, Lösungsaufwand, der da dahinter steckt. Und ist teilweise natürlich dann auch ein Thema, das zwar da ist und man weiß, dass es wichtig ist, aber dann vielleicht auch immer wieder ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Und wir machen das schon irgendwann, bis es dann zu spät ist. Also das ist leider auch, was man dann halt immer wieder sieht, ist, dass erst wenn dann der Desasterfall da ist, die Leute merken, Mist, wir hätten was machen müssen.
Ja, wie das Thema Versicherungen, ne?
Ja, deswegen, also mein Appell, man sollte sich die Zeit nehmen, man sollte sich das anschauen. Man sollte sich einen Plan erarbeiten, diesen dann auch umsetzen, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.
Dann würde ich die Situation kurz nutzen und an dieser Stelle für die interessierten Zuhörer kurz auf unser S3-Storage-Angebot hinweisen. Nur ganz kurz, versprochen. Denn wir von der IONOS Cloud haben für unsere Partner und Kunden, die Acronis Backup über uns nutzen, nämlich aktuell eine Sonderpreisaktion auf unseren Object Storage. Keine Mindestlaufzeit, kein Commitment und für die ersten 30 Tage gibt es 200 Euro Startguthaben. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und das ist übrigens besonders für Partner interessant, die ihren Kunden eine vollständig europäische Backup-Lösung anbieten wollen. IONOS Cloud stellt die Infrastruktur, Acronis die Technologie dahinter. Wer IONOS Cloud-Partner ist, profitiert zusätzlich von den Rabatten je nach Partnerstatus. Marcel, aus deiner Erfahrung, was sind die Überlegungen, die Kunden treffen, wenn sie über ihren Backup-Storage nachdenken? Und glaubst du, dass ein Angebot wie dieses niedrige Einstiegshürden, kein Commitment, europäische Infrastruktur bei diesen Überlegungen einen Unterschied machen?
Absolut. Also wir werden ja die 3-2-1-Regel angesprochen, dass eben die Backups auch außer Haus geschafft werden müssen. Heutzutage ist ja so, dass immer mehr Daten und auch Workloads gar nicht mehr lokal beim Kunden sind, sondern eben beispielsweise bei IONOS gehostet laufen. virtuelle Maschinen, die nicht lokal beim Kunden sind, sondern bei euch im Datacenter, die der Kunde einfach nutzt und damit arbeitet. Dann will er natürlich auch für ein Backup nicht mehr irgendwie lokalen Speicher vorhalten, weil es dann auch wieder ein zusätzlicher Aufwand wäre. Also er ist ja eigentlich in die Cloud gegangen, um weniger Aufwand zu haben. Dann will er sich ja mit einem lokalen Backup nicht wieder den Aufwand unbedingt ins Haus holen und sich dann um Speicher und alles Mögliche dann zu kümmern. Und in so einem Szenario ist natürlich so, der Workload läuft in der Cloud, das Backup geht auch in die Cloud, in dem Fall zu IONOS. Und dann brauche ich auch wieder einen zweiten Backup-Speicher, um diese 3-2-1-Regel umzusetzen. Möglichst dann noch auch noch an einem anderen Standort. Und da kommt dann wieder das ins Spiel, was IONOS stark macht, dass sie eben mehrere Datacenter haben, auch in Deutschland. Und dann kann ich eben mein erstes Backup im einen Datacenter ablegen und meine anderen Backups im zweiten Datacenter. Und so bei einem deutschen Hersteller mit Speicherplatz in Deutschland eine entsprechende Backup-Strategie implementieren, umsetzen, um vor Ausfällen sicher zu sein.
Absolut, ja. Spannen wir mal den Bogen zum Anfang der Folge. Backup also als Türöffner. Erlebst du, dass Kunden, die mit Backup Storage einsteigen, dann tiefer in die Cloud gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also Backup ist der erste Schritt. Und wenn man dann sieht, dass das alles funktioniert, ist natürlich der nächste Schritt deutlich einfacher. Und da kommen dann eben, wie gesagt, die anderen Bereiche dann gegebenenfalls ins Spiel mit Security, mit Endgerätemanagement, was ich dann eben auch über entsprechende Cloud-Services dann durchführe. Und es gibt natürlich noch viele weitere Services, die über IONOS beispielsweise angeboten werden, über den Datacenter Designer, der ist ja sehr, sehr umfangreich. Und wenn ich da erstmal drin bin und ich ein bisschen umschaue und mir ein bisschen Gedanken mache, dann sehe ich, dass ich vielleicht auch für den einen oder anderen weiteren Anwendungsfall hier Cloud-Dienste nutzen kann, die mir helfen, mein Geschäft besser, effizienter zu gestalten und so eben das nur der erste Schritt ist in die Cloud.
Absolut. Und wer das nicht direkt sieht, kann uns gerne anrufen. Wir haben die Kollegen vor Ort, die da gerne unterstützen. Wir neigen uns mit der Episode dem Ende zu. Kommen wir in eine kleine Blitzrunde. Ich stelle dir jetzt nochmal 3 Fragen und wir gucken ganz, ganz schnell, wie du darauf antwortest. Erstens, was ist der eine Satz, den die Zuhörer heute mitnehmen sollen?
Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung.
Okay, das sind 3 Wörter, aber ich, wenn wir da am Ende einen Punkt setzen, dann passt das auch. Zweitens, wenn du entscheiden dürftest, wer als nächstes in diesen Podcast zu Gast kommt, wen würdest du dir wünschen und warum? Du kannst auch ein Unternehmen sagen, du musst keine Person nennen.
Ja, ich würde gerne mal jemanden hier haben, der ein bisschen im Bereich Malware-Schutz aus dem Nähkästchen plaudert, so ein richtiger Experte, der sieht, wie genau diese Angriffe ablaufen mit Beispielen, anschaulichen Beispielen und ein bisschen da tiefer reingehen kann und das ein bisschen erklären kann, was da so läuft, was wichtig ist und warum eben wir alle auf der Hut sein müssen und alle gucken müssen.
Nee, stimmt, das ist.
Dass wir uns da entsprechend schützen.
Das klingt wirklich richtig spannend. Ja, nehme ich mal mit. Gut, dann fassen wir die Folge nochmal kurz zusammen. Ein wichtiges Learning für mich ist, press the record button, please. Da hilft die beste Technik nichts, wenn der Mensch davor den Fehler macht. Wir haben gelernt, was Backup ist, wie schnell Backup wiederhergestellt werden kann. Wir haben uns angeguckt, dass wir uns erstmal die Daten angucken sollten, entscheiden müssen, was wichtig ist, ob die Daten schnell wieder da sein müssen oder ob alle Daten wieder da sein müssen oder ob alle Daten schnell wieder da sein dürfen. Wir haben uns angeguckt, wie viel oder was der Cloud-Speicher ist, wie ein Unternehmen als erstes in die Cloud gehen kann, welche ersten Schritte da vollzogen werden können. Wir haben uns Datensouveränität angeguckt und was das Verschlüsseln von Daten anbelangt und wie Acronis mit KI arbeitet und natürlich die Außenwelt drumherum auch. Und ich glaube, die spicy Fragen waren gar nicht so spicy, ne? Die waren eigentlich easy, oder?
Die waren gut.
Ja?
Ja.
Ja, Missverständnisse beim Kunden. Wie kommt man nach dem Ernstfall wieder in die Reihen und auf jeden Fall einen Partner suchen, einen Experten suchen, jemanden finden, der da Ahnung hat und der einen mitnehmen kann und eine Strategie ausarbeiten und Daten absichern. Das wären für mich so die Zusammenfassungen. Habe ich was vergessen?
Ja, perfekt. Du hast alles abgedeckt, hast alles wunderbar zusammengefasst und nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Vielen Dank, dass du da bist. Wirklich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. 2-mal.
Ja, alle genau. Guten Dinge sind 2.
Ja, sehr gut. Oh Gott, hoffentlich habe ich alles aufgenommen. In der nächsten Folge wollen wir schauen, dass wir uns mal unsere vGPUs angucken. Ich werde hoffentlich 2 Partnerunternehmen Gäste da haben, wo wir uns angucken, wie denn das Thema KI am besten auf der Hardware laufen kann. Ich bin sehr gespannt und hoffe, ich höre alle Zuhörer, ja, alle Zuhörer hören mich dann nochmal wieder. Marcel, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Raffaela, hat großen Spaß gemacht.
Danke. Das war der IONOS Cloud Partner Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns, hinterlasst eine Bewertung oder teilt den Podcast mit euren Kollegen und Kolleginnen.